Sportradio 360, die Big Show 609. Also wir beginnen traditionell mit dem Fußball. Pardon. Und gut geht's los. Und ich freue mich, dass mit dabei sind zum einen von der Zone Jan Platte. Guten Morgen, lieber Jan.
Guten Morgen zusammen.
Und von Sky, Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen, liebe Freunde.
Wir haben ja letzte Woche mit Thomas Wagner, mit Marc Heinrich hier in der Big Show schon das stetige Werben von Oliver Glasner zum Thema gemacht, dass er dann doch nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt sein möchte. Nun wurde dieses Werben erhört. Jan, es wurde festgelegt, ja, er darf noch bis zum Pokalfinale weitermachen. Ist das eine Königslösung oder ist das etwas, was jetzt schon zum Scheitern verurteilt ist und möglicherweise ist Oliver Glasner gar nicht mehr in der Lage, die Mannschaft noch zu erreichen bis zum Pokalfinale? Wie ist da deine Einschätzung?
Na, es ist in jedem Fall eine Eintrachtlösung, die sie jetzt getroffen haben. Die kann man, würde ich sagen, finden, wie man möchte. Ich habe ganz lange mit denen auch gar nicht zu tun gehabt oder so und habe das auch nur aus der Ferne verfolgt. Und ja, dass es ein gewisses Risiko birgt, ist ja klar, wenn man eben weiß, dass man getrennte Wege geht. Auf der anderen Seite hat man ja nun gemeinsam auch schon einiges hinbekommen, auch in der letzten Saison, und hat eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Wie das Verhältnis Glasner zur Mannschaft ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe aber nichts Negatives gehört. Die Ergebnisse der Rückrunde sprechen eine relativ eindeutige Sprache, dass sie es ja schwierig finden, so richtig in den Spielfluss zu kommen und positive Ergebnisse auch hinzubekommen, mal abgesehen von dem einen oder anderen Pokalspiel. Aber so wie wir die Eintracht in den K.O.-Runden kennengelernt haben, auch in den letzten Jahren, auch unter Glasner, kann ich mir vorstellen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es ein gutes Ende gibt im Pokalfinale gegen Leipzig.
Toni, du warst ja im vergangenen Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, beim ein oder anderen Europa-League-Spiel in Frankfurt. Ist das jetzt ein Dead Man Walking, Oliver Glasner, oder ist das out with a bang?
Das würde man in unserer Branche normalerweise sicherlich annehmen, weil es heißt ja immer, wenn das Ende feststeht, dann ist die Luft raus. Und dann kommt nichts mehr und dann kann die Mannschaft nicht performen. Normalerweise heißt es ja in der Branche, man sollte klare Begebenheiten und klare Verhältnisse schaffen. Ich darf letztendlich nur zurückerinnern, wie das damals 2018 bei Niko Kovac war. Da stand ja auch im April schon früh fest, dass er zu den Bayern gehen wird. Und er hatte dann auch das Pokalfinale, es war sein letztes Spiel von vornherein gegen einen weitaus stärkeren Gegner. Und am Ende ist es glücklich für die Eintracht ausgegangen. Also es gibt Beispiele, die besagen, dass nicht so kommen muss, wie es die meisten sagen oder vorhersagen, dass ein klares Ende normalerweise besser ist für jeden, für eine Mannschaft, für einen Trainer, für den Verein. Ich finde, dass die Eintracht sehr wohl eine Mannschaft ist, die sich punktgenau auf Spiele konzentrieren kann und auch in Spielen abliefern kann. Das ist eine K.O.-Rundenmannschaft, die das auch mehrmals unter Beweis gestellt hat. Auch jetzt in dieser Phase, in der sie nicht gewonnen haben, haben sie dann in Stuttgart das Ding umgedreht. Insofern glaube ich schon, dass es im Interesse aller ist, egal ob der Trainer am Ende geht oder nicht, das Interesse aller, die dann am Ende auf dem Platz in Berlin am 2.6. stehen, ist, dieses Ding zu holen für den Club, für sich selbst. Jeder macht Werbung dann letztendlich auch für sich, ob das jetzt Spieler sind, die gehen oder nicht. Aber das ist halt nochmal ein Titel, den du dir in deine Vita schreiben kannst. Und insofern finde ich nicht, dass es ein Deadman Walking ist, was die Saison angeht. Sicherlich, die ist, glaube ich, durch, aber die war sie auch in der vergangenen Saison. Da haben sie sich aber explizit darauf konzentriert, dass sie alle Coins auf die Europa League legen. In der Bundesliga haben sie mehr oder minder abgeschenkt. Das wollten sie in dieser Saison sicherlich nicht. Da waren die Ansprüche auch gewachsen. Aber jetzt muss man natürlich zugestehen, okay, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, es ist so, wie es ist. Man hat einen klaren Schnitt gemacht und man wird dann ab Sommer neue Wege gehen, aber prinzipiell hat man noch ein Spiel und darauf wird man alles setzen.
Ja, dafür wird Bescheidenes gelaufen ist für die Eintracht. Sind sie nur 5 Punkte hinter Leverkusen, die werden sie nicht mehr aufholen in den letzten 3 Spielen, aber man muss halt sich hier an den Kopf greifen und sich wirklich fragen, was wäre eigentlich alles möglich gewesen für Frankfurt nach dieser fantastischen Hinrunde. Jetzt, wenn ich
wobei sie sich ja doch auch, bitte. Jens, ganz kurz, dadurch, dass es ja Leipzig ist, die ja auf einem ganz guten Weg in Richtung Champions League sind in der Liga, dann ja doch eben die Aussicht gibt, sich international zu fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Das werden sie ja doch hinbekommen, so wie es aussieht,
ja.
Übers Pokalfinale.
Das ist natürlich wahr, weil Union und Freiburg sich jetzt an diesem Wochenende die Punkte wegnehmen werden und Leipzig möglicherweise gegen Bremen einen, vielleicht sogar drei Punkte macht, dann wären die Aussichten für Frankfurt auch ganz gut. Und damit sind wir im Grunde genommen schon beim Thema. Ich sehe den DAZN-Spielplan, ich sehe nicht den DAZN-Kommentatorenplan. Wir können über alle drei Spiele, die zur Auswahl stünden, sprechen. Jan, wo darfst du deine Stimme verwenden an diesem Wochenende?
Eigentlich hätte ich von München aus Leipzig kommentiert am Sonntag, aber da der Kollege Max Siebald, der morgen eigentlich in Köln sein sollte, verhindert ist, bin ich jetzt Sonntag nicht in München bei Leipzig gegen Werder, sondern fahre morgen früh mit dem Zug nach Köln. Und der FC spielt gegen Hertha.
Sind wir schon am Sendungsende?
Nein. Aber ich wollte jetzt nochmal schauen. Ich weiß ja, ihr seid ja Leute, die sich richtig vorbereiten. Und das ist ja zu Köln vielleicht ein Wort. Also ich habe auf der einen Seite die Untergangspropheten durch dieses Transferverbot. Das Axel Goldmann hat mir das mal erklärt. Und wenn man mal überlegt, was großen Vereinen danach gesehen wird und dann wegen so einer Lappalie wird gegen Köln dieses Transferverbot ausgesprochen. Ich hoffe, dass das noch irgendwie revidiert wird. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite, Steffen Baumgart hat seinen Vertrag verlängert. Ich dachte, Jan, das dachte ich wirklich, die Art und Weise, wie Steffen Baumgart coacht, das ist für ein, zwei Jahre unterhaltsam, aber irgendwann ist auch mal gut. Aber es scheint sehr gut zu sein in Köln. Kannst du diese Vertragsverlängerung nachvollziehen, begrüßen?
Kann ich total. Er hat ja aber auch gestern gesagt, es ist eher so eine Art Absichtserklärung und er weiß ja selber, wie es in diesem Geschäft läuft. Ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, man könnte die Saison fast schon ein bisschen höher hängen beim ersten FC Köln als die vergangene, als sie sich dann ja fürs internationale Geschäft qualifiziert haben. Denn mit all den Schwierigkeiten, die sie hatten, Modest auf dem letzten Drücker noch nach Dortmund haben ziehen lassen müssen, wo Salih Özcan schon hingegangen war. Marc Uth hat mehr oder weniger kein Spiel gemacht. Du hattest immer wieder Verletzungsprobleme drin. Dann kamen Kerle rein wie ein Florian Dietz, der in Haching nicht mal eine große Rolle gespielt hat, um dann ein paar Tore zu machen, sich dann aber das Kreuzband zu reißen. Leute kamen aus Verletzungen wie Tigges, ein Hüseyin Basic, von Offenbach aus der vierten Liga dahin geholt. Die ganze Gemengelage war ja wirklich dazu eigentlich gemacht, um zu sagen, boah, ihr spielt die ganze Zeit gegen den Abstieg. Und ich glaube, die standen nicht einmal schlechter als Rang 13 in dieser Saison. Es gab schwierige Phasen, aber ich bin ein Stück weit schon beeindruckt, wie die Kölner das insgesamt mit dem Trainerteam, da legen sie ja auch Wert drauf, dass es nicht Steffen Baumgart alleine ist, der das macht, so gut hinbekommen haben mit dem, wir kennen es alle gut, emotionalen Umfeld, das auch gewuppt zu haben. Man hatte die Doppelbelastung in der Hinrunde oder dreifach, ich glaube aus dem Pokal sind sie schon raus, Doppelbelastung damit mit dem internationalen Geschäft, was anstrengend war. Die hatten mal zwei Spiele innerhalb von 48 Stunden, glaube ich. Also es gab wirklich riesige Möglichkeiten eigentlich, in so ein Fahrwasser zu rutschen, wo du dann denkst irgendwann, okay, wir wissen, warum wir 17. sind. Aber sie haben es hinbekommen. Und Steffen Baumgart spielt sicher eine ganz, ganz große Rolle. Und ich finde es nur logisch, dass man sagt, komm, das hat jetzt toll geklappt. Wir versuchen das auch weiterhin miteinander. Und dass man jetzt das zu Papier gebracht hat, kann ich absolut nachvollziehen. Wie lange es dann geht, wird man sehen. Aber die passen zueinander, finde ich. Der Verein und der Trainer.
Die Kontinuität kennt man normalerweise nur vom VfB Stuttgart, den wir vielleicht auch noch kommen. Auf der anderen Seite, Freitagabend, Toni, die Hertha hat jetzt 25 Punkte. Selbst wenn sie hoch gewinnen sollten, wovon ich überhaupt nicht ausgehe. Morgen Abend in Köln werden sie den VfB nicht überholen. Und die Hertha hat außerdem massive finanzielle Probleme. Aus Sicht der Stuttgarter hat man hinter die Hertha schon den Haken gemacht. Okay, die sind es nicht, aber wer wird sonst werden, der hinter uns bleibt?
Boah, ich glaube, dass man generell jetzt unten noch gar keinen Haken setzen kann, denn es sind noch drei Spiele zu spielen und jeder fightet letztendlich für seine Punkte. Also die Hertha hat von allen letztlich ein relativ einfaches Restprogramm zu absolvieren. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch, ob der VfB Stuttgart sein Restprogramm dahingehend so absolvieren kann, dass er nötige Punkte sammelt. Die Schalker haben das Schwierigste, aber sie scheinen ja jetzt irgendwo resistent geworden zu sein. Ich finde, dass man jetzt niemanden so richtig abschreiben kann. Ich hätte es gemacht, wenn die Hertha, oder wir hätten es alle wahrscheinlich gemacht, wenn die Hertha gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende verloren hätte. Ja. Aber jetzt auch mit 3 Punkten Rückstand, das kann auch noch zu einem Relegationsplatz reichen. Ich habe im Abstiegskampf, ich glaube, wir hatten neulich das Thema über den VfB Stuttgart und war eben im, wann war das, Ende März, Anfang April in Stuttgart, als Labbadia dann gegen Wolfsburg sein Spiel hatte mit eines der letzten. Und ich war mir 100%ig sicher, dass mit der Leistung der VfB Stuttgart einer der Absteiger sein würde. Das hat sich jetzt mittlerweile schlagartig geändert. Also du siehst, es gibt Bewegungen da unten. Selbst Dead Man oder von mir aus
Dead Teams
Walking sind plötzlich wieder zum Leben erwacht. Insofern würde ich da niemanden abschreiben.
Diese Resilienz, die Pal Dardai vielleicht Hertha BSC mitgebracht hat, man weiß es nicht. Es kann ja wirklich für die Hertha am Freitagabend im Grunde genommen schon vorbei sein. Toni hat die jetzt gerade im FC Schalke 04 attestiert mit dem schwierigsten Restprogramm, müssen noch zu den Bayern, müssen nach Leipzig und haben das Heimspiel, wenn ich nicht ganz falsch liege, gegen Frankfurt. Okay, da ist was drinnen. Jan, ziehst du mehr Spannung oder ziehst du mehr Freude aus dem Abstiegskampf? Oder ist es doch Platz 1 und 2, der dich ein kleines bisschen mehr abholt? Womit wir bei den Bayern gegen Schalke sind, theoretisch, wo ich mir nicht sicher bin, wie Schalke hier einen Punkt holen kann.
Mich berührt beides gleichermaßen. Derzeit. Ich habe die Zusammenfassung gemacht, zuletzt eben auch von Hertha gegen Stuttgart und habe das Spiel dann natürlich intensiv 90 Minuten verfolgt und hatte vorher auch Mainz gegen Schalke geguckt, um den Bogen zu deiner Frage zu schlagen, jetzt mit Bayern-Schalke und habe die Bayern in der Zusammenfassung gesehen, aber hier Leute haben mir auch gesagt, du, das hätte auch gut schief gehen können, auch in Bremen. Ich habe dann so 30 Minuten live davon noch gesehen. Also es gibt ja so viele Geschichten und so viele Leute sagen ja auch, ja, du, die Bayern waren nicht gut, aber sie haben es irgendwie, sie haben es irgendwie hinbekommen und sie gewinnen halt, also so gerade mal eben, muss man ja ehrlich sagen. Es gibt ja immer wieder Sachen. Heute Morgen habe ich jetzt auch nochmal die ganze oder eine Zusammenfassung von Bayern gegen Werder geguckt. Oder gegen Hertha geguckt, pardon, da haben sie, glaube ich, unter Tuchel das erste Mal 2 Tore geschossen. Und immer wieder gibt es so kleine Sachen, wo man dann denkt, ach, hör mal und guck mal, das ist ja eigentlich echt schon sehr, sehr ungewöhnlich. Du, und ich kann mir vorstellen, dass Schalke da was holt. Es ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Also wie Toni ja auch schon gesagt hat, man hatte schon einige Teams abgeschrieben. Man hatte schon irgendwie gedacht, okay, über die musst du gar nicht mehr reden. Aber also allein dieses Spiel auch in Mainz, was ja auch nicht einfach war für Schalke, das so hinzubekommen, mit vielen Phasen auch, in denen es natürlich zu leiden gibt und wo man schwer unter Druck ist oder so, aber es ist immer wieder auch eine Antwort zu haben und dann dieses Herzschlagfinale da für sich zu entscheiden durch diesen Zupfer, durch dieses Halten und den Elfmeter. Es gibt Leute, wenn du dem Bülter ins Gesicht guckst, also ich glaube, der freut sich auch auf München. Also es ist eine Chance und ich meine, wenn spielst du, würde ich sagen, jetzt ganz gerne gegen die Bayern in der aktuellen Phase und Form. Denn überzeugt haben die ja in den letzten Wochen kein einziges Mal. Und du, den Quervergleich im Vergleich zwischen Dortmund und Bayern zu ziehen, macht ja auch tatsächlich richtig Bock an jedem Wochenende. Also ich finde, oben wie unten ist es so, dass du denkst, wow, einfach Bock, interessant.
Ja. Also um eine Milchmädchenrechnung mal herbeizuziehen, Bayern haben in Mainz 3-1 verloren, Schalke hat in Mainz 3-2 gewonnen.
Okay, das heißt, Moment.
Also gewinnt Schalke 3-1 in München.
I don't see how. Ich verstehe das nicht, Toni. Wie ein Trainer, wie Thomas Tuchel, von dem alle sagen, ich habe heute wieder ein Zitat gelesen von Oliver Kahn, vielleicht muss er das jetzt auch sagen, ja, weil das halt seine Idee war. Das oder die Idee von ihm gemeinsam mit Salihamidzic, dass Thomas Tuchel zu Bayern kommt, der lobt ihn wahrscheinlich auch mit Recht in den höchsten Tönen. Es ist ein fantastischer Trainer, Thomas Tuchel, bin ich mir zu 100%ig sicher. Und die Bayern würgen sich da einen ab mit so viel erfahrenen Spielern und dann hängt dann doch immer wieder alles an der Personalie Thomas Müller, ob er spielt oder nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht, Toni. Kannst du mir da weiterhelfen? Und übrigens, wir begrüßen herzlich den aus München zurückgekehrten Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen.
Toni ist gerade kurz davor, die Bayern zu loben und Jan Platte hat gerade gemeint, Schalke könnte bei Bayern was mitnehmen. Und Toni, ich verstehe nicht, warum das bei den Bayern nicht funktioniert.
Also ich bin weit weg davon, die Bayern zu loben, um das erstmal richtig zu stellen. Ich denke, dass die komplette Saison der Bayern sicherlich, und da sage ich jetzt nichts Neues, da erfinde ich jetzt das Rad nicht neu, nicht Bayern-like war und immer noch ist. Letztendlich halte ich es mit den Worten von Thomas Tuchel, es gilt jetzt einfach nur, ins Ziel zu kommen, egal wie. Also die ganze Saison war sicherlich auch voller Probleme, die man eigentlich so nicht erwartet hätte, weil man dachte, ja super, man hat jetzt nochmal Geld in die Hand genommen, man hat hochkarätige Transfers getätigt, die sich dann im Nachhinein doch nicht als hochkarätig herausgestellt haben. Ich will jetzt auch gar nicht klugscheißen, aber habe ich von vornherein gesagt, dass Sadio Mané nicht so funktionieren würde. Also sagen wir mal so, aufgrund der Schwäche der Bundesliga vielleicht schon eher als in der Premier League. Aber ich habe Sadio Mané die letzten zwei Jahre in Liverpool gesehen und bis auf die Rückrunde der vergangenen Saison, als er auf eine andere Position geschoben wurde, war es nicht der Sadio Mané, den man kannte aus den Lobliedern damals noch in diesem Dreigestirn vorne. Insofern, also ob jetzt irgendwelche Trips nach Paris oder Verletzungen von Schlüsselspielern, Trainerentlassungen, es ging irgendwann mal wirklich komplett den Bach hinunter und man konnte diesen Karren dann einfach auch nicht mehr einfangen. Man dachte, okay, super, jetzt ist natürlich der Super-Coup gelandet worden mit Thomas Tuchel. Jetzt wird alles normal und jetzt wird alles gut. Und am Ende hat sich herausgestellt, doch nicht alles gut geworden, weil halt einfach tiefgreifende Probleme in der Mannschaft sind und die auch ein Spitzentrainer wie der Thomas Tuchel nicht einfach auf Knopfdruck lösen kann, weil er selbst gesagt hat, diese Mannschaft ist ja irgendwo auch physisch und mental ausgelaugt, so wie er es nicht kennt. Also insofern, es gilt einfach jetzt nur irgendwie die drei Spiele zu gewinnen, wobei ich ehrlich gesagt nicht davon überzeugt bin, dass sie alle drei Spiele gewinnen werden. Ja.
Aber Jan, jetzt ganz ehrlich, also ich bin alt und habe eine ganz, ganz schlechte Erinnerung, aber waren die letzten Spiele unter Julian Nagelsmann wirklich so viel schlechter, als die jetzt die Mannschaft unter Thomas Tuchel abliefert? Ich hatte nämlich gerade in der Champions League, ich meine gegen PSG hatte er, okay, natürlich Mbappé kann vielleicht das eine oder andere Tor machen und dann diese Aktion von De Ligt, wo er das 0-1 verhindert. Aber ich hatte überhaupt nie den Eindruck, dass da muss so viel intern vorgefallen sein. Ich verstehe die Notwendigkeit immer noch nicht für diesen Super-Coup, wie es Toni gerade tituliert hat.
Nee, also ich erinnere mich auch nicht dran, dass die Spiele schlechter gewesen wären als jetzt unter Thomas Tuchel. Überhaupt nicht. Und ich meine, es ist ja auch... Die Zahlen zeigen, dass es so gewesen, dass Julian Nagelsmann mit den Bayern kein einziges Champions-League-Spiel verloren hat, in dieser Saison sogar andersrum alle gewonnen hatte und die Gegner waren mit Inter, mit Barca, auch mit PSG jetzt nicht die allerschlechtesten. Nein, es ist definitiv nicht besser, sondern eher schlechter geworden, würde ich auch sagen, von den Auftritten. Aber das passt ja auch zu dem, was Toni gesagt hat. Also es ist ja mit Anlauf so ein bisschen gekommen, dass man in so eine Richtung gegangen ist, auch unter Nagelsmann schon, wo es auch Spiele gab, die merkwürdig waren, Auftritte waren, die er ja auch ganz klar als sich Bayern-like bezeichnet hat. Er hat so hier und da auch die Qualität, vielleicht ist es das falsche Wort, die Einstellung seiner Mannschaft in Frage gestellt hat, er selber auch gesagt nach Spielen, wir hatten es eigentlich anders besprochen, also da hörtest du schon, Mensch, da spricht viel Unzufriedenheit dann auch aus Julian Nagelsmann, weil der dann seine Art und Weise, die er auf dem Platz sehen möchte und was er den Jungs auch mitgegeben hatte, nicht umgesetzt gesehen hat, dass dann nicht alles super war, ist ja völlig logisch. Und ja, ich habe den Zeitpunkt weiterhin auch nicht richtig oder nicht für gut befunden. Aber das ist ja nur eine Entscheidung von Kahn und Salihamidžić gewesen. Aber es hat sich definitiv nichts verbessert. Also zumindest auch im Fußball nicht. Überhaupt nicht. Also welches Spiel unter Thomas Tuchel war wirklich überzeugend und dass man sich dann dafür feiert, das auch hervorhebt, dass man mehr Ballbesitz hat gegen Manchester City oder so, ist natürlich das eine. Aber wenn du 0-3 verlierst und dann zu Hause mit Ach und Krach 1-1 spielst, dann hilft dir das natürlich auch überhaupt gar nichts. Es ist dann so ein bisschen so ein Schein, den man dann wahrt, würde ich sagen, um sich irgendwie auch einzureden, wir haben es gut gemacht. Und es war ja auch gar nicht fatal schlecht oder so. Aber guter Fußball, also richtig bayerischer FC Bayern-Fußball, den haben wir unter Tuchel noch nicht gesehen.
Abschließend in diesem Segment, denn gleich sprechen wir über die Champions League. Apropos Manchester City, brauchen wir jetzt die Einschätzung vom immer neutralen Martin Konrad im herrlichen Graz, wo es hoffentlich weniger regnet als im ansonsten eigentlich auch recht herrlichen München. Martin, wer wird deutscher Meister und warum? Also mit anderen Worten, wo verlieren die Bayern noch Punkte, falls du jetzt Dortmund sagst?
Nein, ich sage euch, weil wir gestern auch darüber gesprochen haben mit dem einen oder anderen, der sich für Fußball interessiert, da haben alle gemeint, die Bayern werden tatsächlich Punkte liegen lassen, zum Beispiel gegen Leipzig. Außerdem ist es nie angenehm, gegen Schalke zu spielen. Aber auch die Dortmunder werden Punkte lassen. Und deswegen haben viele gemeint, es wird sozusagen, wie sagt man, ein Schneckenrennen im Kampf um den Titel. Aber die Bayern werden es schaffen.
Hashtag Word würde Boris Becker an dieser Stelle sagen. Sagen wir natürlich auch. Wir machen eine Pause und dann gehen wir rein in die Champions League. Gestern und vorgestern sieht nach einem Mailänder Club im Finale aus. Soweit lege ich mich fest.